Ich habe als Einleitung zu dem Thema heute, zu dieser Predigt, zwei Artikel mitgebracht. Und diese beiden Artikel erschließen oder zeigen uns eigentlich zwei Extrempositionen zu dem Thema, das wir heute hören werden oder behandeln werden. Das eine ist, habe ich vor 14 Tagen von einem Schwager, von einem Bruder von Bea, eine Frage gestellt bekommen, ob ich etwas weiß über einen Lehrer namens Ivo Sasek. Und ich habe mich dann natürlich, ich habe schon mal was gehört von dem Mann, aber ich habe mich dann noch ein bisschen schlau gemacht und bin dann auf Folgendes gestoßen. Das ist eine Gemeinschaft von Leuten, von Menschen, die sich auch als Christen bezeichnen, aber die nicht das Kreuz in das Zentrum stellen, nicht die Gnade, sondern die Heiligung. Wir stellen auch oft die Heiligung ins Zentrum, das tun wir auch, weil das ist sehr wichtig, ist ein wichtiges Thema, aber es ist nicht die Grundlage der Errettung. Und so heißt es dann in Saseks Heilslehre, die beginnt mit beim Kreuz, legt aber den Schwerpunkt auf das Heiligungsleben. Aller Weltspredigt vom Kreuz, nennt er das, scheint ihm nicht so wichtig wie Heiligung, die letztlich hundertprozentig sein muss. Wo wir noch nicht hundertprozentig Sklaven in allen Belangen werden, da werden wir nie Anteil an der Wiederherstellung der Gemeinde haben und wir werden keinesfalls an jenem Ziel ankommen. Auch zweifelt er die Errettung jener an, die nicht hundertprozentig heilig sind. Das lässt er auch verlauten in seinem Vortrag über die Königsherrschaft auf Seite 17. Wenn wir einfach so dahin leben und nicht ausschließlich und stündlich von Herzen darauf bedacht sind, unser Leben für den Herrn im Glauben oder des Glaubens bereitzustellen, dann fürchte ich, werden wir einst mit dem Urteil über unser Leben rechnen müssen, ich habe euch nie gekannt. Sagen wir von Herzen Ja zu dem herausgeführt werden, auch aus allen Freuden dieser Welt, diese Freuden sind auch ein Frühlingsmorgen, eine Blume, überhaupt alles dieser vergänglichen Schöpfung teilhaftig ist. Ihr seht schon, wo das hinführt, diese Lehre. Ergebnis ist Angst. Angst, nicht hundertprozentig zu genügen. Es ist letztendlich eine Werksgerechtigkeit. Und das zweite ist Freudlosigkeit. Und wie wir gesehen haben, ist es das Ziel des Johannes, uns zur Freude zu führen. Er schreibt uns das, damit unsere Freude vollkommen sei, heißt es in Vers 4. Und unsere Freude wird niemals vollkommen sein, wenn wir denken, wir können vollkommen sein hier auf dieser Welt, durch unsere eigene Kraft. Wir können nur durch die Gnade des Herrn vollkommen sein, indem uns seine Gerechtigkeit zugerechnet wird. Matthäus 5, Vers 20, wir brauchen eine Gerechtigkeit, die besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Es gibt da noch andere Probleme in seiner Lehre, ich möchte jetzt da nicht weiter darauf eingehen, ich möchte euch nur zeigen, ein aktuelles Beispiel eines Irrtums bezüglich der Lehre der Sünde, mit der wir uns heute auseinandersetzen werden aufgrund unseres Textes. Das ist die eine Extremposition, dass man denkt, man kann hundertprozentig geheiligt sein auf diesem Planeten hier. Die andere Extremposition möchte ich jetzt auch vorlesen. Das ist ein Artikel eines bekannten Autors und Pastors, den ich sehr schätze. Und da habe ich diesen Artikel gefunden und ich möchte euch den auch noch vorlesen. Eines der gefährlichsten Nebenprodukte des Debakels zeitgenössischer Evangelisation ist eine Verkündigung, die es versäumt, die Hörer mit der Realität ihrer Sünde zu konfrontieren. Selbst die konservativsten Gemeinden wimmeln nun schon von Menschen, die sich als wiedergeboren bezeichnen und wie Heiden leben. Die Christen von heute wurden darauf getrimmt, niemals die Errettung einer Person zu hinterfragen. Sobald jemand behauptet, er vertraue Christus als Erretter, wagt niemand, dies Zeugnis anzuzweifeln. Einerlei, wie wenig das betreffende Leben mit Gottes Wort übereinstimmt. Vor einiger Zeit besuchte ich einen Pastorenkollegen, der mir seine Stadt zeigte. Wir kamen an einem riesigen Spirituosengeschäft vorbei und ich sagte so nebenher, ich hätte selten einen so großen Laden dieser Art gesehen. Ja, sagte er, es gibt eine ganze Ladenkette in dieser Stadt. Sie gehört einem Mann, der Mitglied meiner Sonntagsschulklasse ist. Ich wunderte mich laut über diesen Menschen und der Pastor antwortete mir, oh, er ist sehr treu, er kommt Woche für Woche. Grämt es ihn nicht, so viele Alkoholläden zu betreiben, fragte ich. Wir haben mehrfach mit ihm darüber gesprochen, sagte mein Gastgeber. Aber er ist der Meinung, die Leute kauften den Schnaps ja sowieso, warum also nicht von ihm? Ich fragte, wie sein übriges Leben denn aussehe. Naja,
Er hat seine Frau verlassen und lebt mit einem jungen Mädchen zusammen, gab der Pastor Auskunft. Nachdem ich mehrere Minuten verblüfft geschwiegen hatte und die Situation ziemlich ungemütlich wurde, fügte er noch hinzu, weißt du, manchmal fällt es mir schwer zu verstehen, wie ein Christ so leben kann. Ich muss bekennen, dass es mir schwerfällt zu verstehen, wie einer, der die Bibel lehrt, annehmen kann, ein in offener Rebellion gegen Gott lebender Mensch sei ein Christ, nur weil er das behauptet. Ende des Zitates. Unser heutiger Abschnitt im ersten Johannesbrief beschäftigt sich genau mit dieser Problematik, mit der Frage einerseits nach der Heiligung, nach der Rolle, die die Sünde in unserem Leben spielt, nun mal leider spielt, aber auf der anderen Seite auch mit der Frage, wie man denn eben, was denn die Kennzeichen eines echten erretteten Kindes Gottes sind. Die Sündhaftigkeit und Verdorbenheit des Menschen und das Bekennen und sich Abwenden vom sündigen Lebensstil sind eine der wichtigsten Bestandteile der christlichen Botschaft. Wenn wir von den Grundlagen des Christentums sprechen, und ihr wisst, dass Johannes genau dieses Ziel sich gesetzt hat, uns die Grundlagen des Christentums vorzustellen, wenn wir uns über das einzig wahre Evangelium Gedanken machen und dies verkündigen wollen, dann darf diese Wahrheit auf keinen Fall weggelassen werden. Auch ist das Merkmal eines wahren Christen, dass er seine Sünde bekennt und sich davon abwendet. Aber wir werden im Verlauf der Predigt noch ausführlicher darauf eingehen. Zunächst möchte ich noch einmal kurz wiederholen, was wir denn bisher gehört haben, um einfach den Zusammenhang so ein bisschen zu erläutern noch. Johannes war einer der 12 Jünger, welche während Jesu irdischen Dienstes hier auf Erden mit ihm unterwegs waren. Er war also ein Augenzeuge und er war einer der letzten lebenden Augenzeugen, als er diesen Brief verfasste. Er lebte gegen Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus. In dieser Zeit breitete sich in dem Gebiet, in dem Johannes war, das haben wir auch gehört, eine Irrlehre aus, die den Namen Gnosis trug. Ihre Wurzeln hatte sie in der griechischen Philosophie. Die Nachfolger dieser Lehre glaubten doch tatsächlich, dass Materie als solches, also alles Stoffliche, schlecht und böse sei und der Geist, nur der Geist als solches gut. Das hatte zur Folge, dass grundlegende Lehren des Christentums verleugnet wurden, weil diese Lehre in die Gemeinden eingedrungen war. Zum Beispiel, dass Jesus Christus wahrer Mensch war, dieses Menschsein. Und natürlich damit auch das stellvertretende Sühneopfer, auf das wir ja unseren ganzen Glauben eigentlich gründen, unser ganzes Heil. Dass sich diese Irrlehre rasch ausbreitete und die noch treu gebliebenen Gläubigen verunsicherte, schrieb der Apostel Johannes seinen Brief an alle Gemeinden in seinem Wirkungskreis. Wie wir bereits mehrere Male festgestellt haben, war angesichts der Umstände der Grundtenor des Briefes, und ihr könnt das sicherlich schon auswendig, aber das macht nichts, es war ein Aufruf zur Besinnung auf die Grundlagen des Glaubens oder auch die Rückkehr zu den Grundlagen des wahren Christentums. Die Absicht des Briefes ist es also, die Grundlagen des echten Glaubens herauszustreichen und somit seinen Empfängern eine ganze Reihe von Prüfungskriterien an die Hand zu geben, anhand derer sie ihren individuellen Glauben prüfen und letztendlich und hoffentlich bestätigen können. Wir haben angefangen, die Ausführung des Apostels Johannes zu untersuchen und wollen dies jetzt im Einzelnen nochmal in Erinnerung rufen. Dies ist besonders für das Verständnis des heutigen Textes wichtig. Wir müssen den Zusammenhang erkennen. Also die Verse, die wir bisher behandelt haben, spielen eine ganz wichtige Rolle im Verständnis für den Abschnitt, den wir heute betrachten wollen. Zunächst erläutert Johannes in den ersten Versen 1 bis 4 das, was wir als die apostolische Verkündigung identifiziert haben. Es sind die Wurzeln des Christentums. Die Verse 1 bis 2 bestätigen die Wahrheit der Botschaft, dass das Christentum wahr ist, dass es eine Wahrheit ist, absolute Wahrheit ist und dass die Person Jesu Christi eine echte, reelle, historische und anfassbare Person war und ist. Er war ein echter Mensch und ist auch hundertprozentig Gott. Ich spreche daher und aus diesem Grund, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, immer wieder gerne vom historischen Christentum. Es ist Christus in der Geschichte. Er hat sich in der Geschichte offenbart, nicht durch Erfahrungen, nicht durch irgendwelche Dinge, sondern er ist zu uns gekommen, er ist real geworden für uns. antastbar für Johannes. Und er ist ein Augenzeuge, der uns das jetzt berichtet. Auch haben wir gesehen, dass dieser Glaube, diese Dinge, diese Wahrheiten ein für allemal den Gläubigen gegeben sind. Ein für allemal. Judas, Vers 3. Es gibt keine neuen Offenbarungen, es gibt keine neuen Theologien, es gibt kein neues Evangelium. Es gibt nur das eine Evangelium, das uns von den Aposteln überliefert wurde. Und das will er hier ganz klar herausstreichen, der Johannes. In den Versen 3 bis 4 beschreibt er dann die Konsequenzen, wenn diese Botschaft geglaubt wird und verinnerlicht wird. Die Konsequenzen, und ihr könnt euch sicherlich erinnern, waren Vers 3, die echte Gemeinschaft, einerseits unter den Gläubigen, aber auch zwischen den Erretteten und dem Herrn, und die echte tiefe Freude. Damit eure Freude vollkommen sei, heißt es in Vers 4. Echte Gemeinschaft und echte tiefe Freude ist ein Kennzeichen eines wahren Gläubigen. Die Absicht des Briefes ist es also nicht nur, eine Reihe von Prüfungskriterien und Grundlagen an die Hand zu geben, sondern auch dadurch wahre Gemeinschaft und tiefe Freude in den Empfängern hervorzurufen. Und das haben wir auch gesehen, wahre Freude und wahre Gemeinschaft ist nur möglich unter der Wahrheit. Wir sollen uns an der Wahrheit erfreuen, wir sollen uns unter der Wahrheit sollen wir Gemeinschaft haben. Unsere Gemeinschaft ist nämlich nicht irgendeine Freundschaftsbeziehung, sondern die Beziehung in der Wahrheit Gottes mit Christus und mit seinem Vater. Ganz ein wichtiger Punkt. Wenn die Gläubigen dadurch Gewissheit erlangen, indem sie sich diesen Prüfungen unterziehen, dann werden sie definitiv eben echte Gemeinschaft und dazu noch tiefe Freude haben. In Vers 5 kommt Johannes dann schließlich auf den Punkt. Er erläutert dann nämlich die Botschaft. Das haben wir beim letzten Mal gehört. Diese Botschaft ist im Wesen die Heiligkeit und Wahrhaftigkeit Gottes. Gott ist Licht. In ihm ist, und hier steht wörtlich ein Ausdruck, nicht der kleinste Anteil, nicht das kleinste bisschen Finsternis. Er ist sowohl moralisch, Heiligkeit, wie auch intellektuell, das heißt Wahrheit, absolut über allem und von allem abgesondert. Heilig heißt abgesondert. Er ist die Wahrheit und Heiligkeit in purster und reinster Form. In den Versen 6 bis 7 nennt Johannes uns dann das Prüfungskriterium, das erste Prüfungskriterium, und das war der Wandel im Licht. Im Vers 6 sehen wir den Wandel entgegen dieser Botschaft und in Vers 7 sahen wir den Wandel entsprechend dieser Botschaft. Weiter stellten wir beim letzten Mal fest, dass wir im zweiten Teil von Vers 7 auch noch zwei Wirkungen dieses Wandelns im Licht sehen. Das war einerseits die verbindende Wirkung, nämlich die Gemeinschaft, die auch in Vers 3 angesprochen wird, und andererseits auch die reinigende Wirkung. Die reinigende Wirkung. Die Tatsache, dass wir zwar durch das Blut Jesu ein für allemal reingewaschen sind von unseren Sünden, gemäß 1. Korinther 6, Vers 11, aber trotzdem immer noch tägliche Reinigung benötigen, da wir auch als Christen immer noch diese Neigung zur Sünde oder zum Sündigen haben und uns und diesen Kampf gegen diese Neigung aufnehmen müssen. Dies haben wir auch in Johannes 13, Vers 6 ausführlich gesehen, als Jesus den Jüngern die Füße wäscht. Und Petrus erklärt, dass er zwar nicht von Kopf bis Fuß gewaschen werden muss, aber regelmäßig die Füße gereinigt werden müssen. Und das war ein Bild, das war ein Symbol für sein geistliches Leben. Wir brauchen nicht wiedergeboren werden jedes Mal, wenn wir gesündigt haben, aber wir müssen gereinigt werden von der Sünde. Das ist ein Unterschied. Es gibt einen Unterschied zwischen Rechtfertigung, zwischen der einmaligen Erlösung und der Heiligung. Und das ist da, wo eben der gute Mann Ivo Sasse kein Problem hat. Und etwas verwechselt hat miteinander. Die Heiligung mit der Rechtfertigung verwechseln. Also, wir müssen nicht von Kopf bis Fuß gewaschen werden, sondern wir müssen tägliche Reinigung erfahren von den Sünden. Dies berührt ebenfalls das Thema, das wir im heutigen Abschnitt nämlich behandeln werden. Wir kommen jetzt langsam dahin. Johannes hat uns also in den Versen 5 bis 7, Kapitel 1, die erste grundlegendste Wahrheit des wahren Christentums präsentiert. Diese Botschaft war in Vers 5. Gott ist Licht. Gott ist heilig und wahrhaftig. Wie ihr euch sicher erinnern könnt, haben wir uns beim letzten Mal auch über diese Aufkleber unterhalten, an den Autos, diese kleinen Kurzbotschaften, mit denen versucht wird, das Evangelium stichwortartig an den Menschen zu bringen oder Denkanstöße zu bringen. Dass es da zum Beispiel heißt, eben Jesus liebt dich oder Jesus lebt, sprich mit ihm oder Gott hat einen Plan für dich. Und wir haben uns dann die Frage gestellt, bringt das wirklich das historische Christentum auf den Punkt? Nun, wie dem auch sei. Johannes kommt jetzt nämlich auf die zweite grundlegende, absolut fundamentale Wahrheit der christlichen Botschaft zu sprechen. Es ist aber immer noch nicht, Jesus liebt dich. Nein, es ist, der Mensch ist ein Sünder. Es ist außerordentlich wichtig, dass wir uns auch angesichts des Artikels, den ich zu Anfang gelesen habe, oder die beiden Artikel, über diesen Punkt Gedanken machen. Der große Apostel Johannes definiert das historische, wahre Christentum. Sein erster Punkt ist, Gott ist heilig, Verse 5 bis 7. Sein zweiter Punkt ist nun, der Mensch ist ein Sünder, Verse 8 bis 10. Diese Aussage, dass der Mensch ein Sünder ist und total verdorben ist und Gottes Heiligkeit absolut nicht bestehen kann, wird heute in vielen Botschaften, selbst leider in unseren evangelikalen Kreisen, verschwiegen oder auch abgeschwächt. Die Verdorbenheit und Sündhaftigkeit des Menschen ist eine der grundlegendsten und wichtigsten Tatsachen des wahren Christentums. Ohne diese Wahrheit, und das ist ganz wichtig, ohne diese Wahrheit macht die Botschaft der Erlösung keinen Sinn. Sie macht keinen Sinn. Wovon sollen wir denn erlöst werden? Die Sünde ist das Problem des Menschen schlechthin. Und das sehen wir von Anfang bis zum Ende der ganzen Heiligen Schrift. Ab Kapitel 3 im ersten Buch Mose sehen wir nur noch eine sündige, verdorbene Menschheit und einen heiligen Gott. Auch der Apostel Paulus bringt in seiner ausführlichen Darlegung des Evangeliums, nämlich im berühmten Römerbrief, wir haben diesen Text zu Anfang von Wilhelm gehört, erstens mal diese beiden Punkte, die Heiligkeit Gottes und vor allem die Sündhaftigkeit des Menschen. Er verwendet fast 3 ganze Kapitel dafür, um zu zeigen, wie abgrundtief der Mensch verdorben ist, wie sehr die Sünde jeden einzelnen Bereich seines Lebens durchdringt. Beachten wir nur kurz noch einmal die zentralen Aussagen dieses Kapitels. Und wie gesagt, Wilhelm hat euch einen Teil davon vorgelesen. Wir lesen in Römer 3, Vers 10, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Oder auch Römer 3, 23 heißt es, denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes oder in unseren Übersetzungen ermangeln der Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Ja? Und dass Gott jemanden in den Himmel nehmen kann, darf er keine Sünde haben. Gott ist heilig, er kann keine Sünde akzeptieren in seiner Gegenwart. Das geht nicht. Das passt nicht. Johannes baut seine Argumentation also folgendermaßen auf. In den Versen 1 bis 2 beteuert er die Botschaft. Er verkündigt die Botschaft und die Person, die wahr ist. In Vers 3 erklärt er dann, dass wahre Gläubige, die diese Botschaft glauben, Gemeinschaft mit Gott haben und auch Freude empfinden in Vers 4. In Vers 5 erläutert dann diese absolute grundlegende Wahrheit dieser Botschaft, nämlich, dass Gott, mit dem die Gläubigen Gemeinschaft haben, Licht ist, also absolut heilig und wahrhaftig. Gemäß Vers 7 wandeln die echten Gläubigen im Licht. Aber dieser Wandel im Licht offenbart eben auch die Sünde in deren Leben. Und hier wiederum Missverständnissen vorzubeugen, möchte ich nochmal die Lehre aus den Versen 6 bis 7 betonen, die wir letztes Mal gehört haben. Es geht darum, dass die Sünde kein Verhaltensmuster mehr ist in unserem Leben als Gläubige. Sie prägt das Leben nicht mehr und das Verhalten des Gläubigen. Man kann sagen, er wandelt nicht gemäß Vers 6 grundlegend sich oder grundsätzlich in der Finsternis, sondern wahre Gläubige sind reingewaschen von der Sünde, aber sie brauchen tägliche Reinigung von ihren Sünden. Vers 7, der zweite Teil. So wird also der wahre Gläubige dadurch gekennzeichnet, dass er seine Sünde bekennt und lässt, anstatt sie zu verleugnen. Aber ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, denn das ist nämlich genau das Thema unserer 3 Verse heute. Das bringt uns nämlich jetzt zu unserem Text. In unserem Text finden wir heute 3 Möglichkeiten, drei Möglichkeiten, auf diese Botschaft von Gottes Heiligkeit zu reagieren. Deshalb möchte ich euch heute auch mit diesem Text etwas herausfordern und die Frage an euch richten: Wie reagierst du auf das Licht der Heiligkeit Gottes? Wie reagierst du auf das Licht der Heiligkeit Gottes? Lasst uns den ersten Vers, oder besser gesagt den Predigttext lesen. 1. Johannes 1, die Verse 8 bis 10. Und ich lese ab Vers 5, einfach um diesen Zusammenhang wirklich deutlich zu machen. Vers 5 heißt es: Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst oder betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Soweit der Text. Wie ich bereits erwähnt habe, finden wir in unserem Text heute drei Möglichkeiten, um auf das Licht der Heiligkeit Gottes zu reagieren. Diese drei Möglichkeiten sind: erstens, wir können uns selbst betrügen, Vers 8. Zweitens, wir können uns selbst erkennen, Vers 9. Und drittens, wir können Gott zum Lügner machen, Vers 10. Wir können uns selbst betrügen, wir können uns selbst erkennen und wir können Gott zum Lügner machen. Das Prüfungskriterium in den Versen 5 bis 7 war das Leben im Licht. Und das Prüfungskriterium in den Versen 8 bis 10 ist nun das Leben aus der Sündenvergebung. Oder auch das Licht offenbart die Sünde des Menschen. Wie reagieren wir darauf? In anderen Worten, diejenigen, die mit dem Gott, der Licht ist, Gemeinschaft haben, werden ihre Sünden bekennen und zunächst mal errettet werden. Dann sind sie nämlich wahre Gläubige. Und das ist der Punkt, dass er hier macht. Nicht, dass er jetzt unbedingt um die Rettung geht als solches, sondern vielmehr, in erster Linie möchte Johannes den Punkt machen, es geht hier um das tägliche Bekennen der Sünden, dass wir immer wieder Vergebung und auch Reinigung erfahren. Und das ist das Kennzeichen, das ist ein Kennzeichen eines wahren Kindes Gottes. Wir sehen hier also diese drei Reaktionen von Menschen, wie sie auf das Licht der Heiligkeit und Wahrheit Gottes reagieren. Und nur eine, nämlich die in Vers 9, ist die eines echten Kindes Gottes. Aber lasst uns diese Reaktion jetzt im Einzelnen betrachten. Die erste ist, wie bereits erwähnt, wir können uns selbst betrügen. Wir können uns selbst betrügen. Kapitel 1, Vers 8 heißt es: Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Der Satz beginnt mit dem Wort wenn. Also eine Bedingung und anschließend wenn wir sagen. Ihr seht schon jetzt, dass Johannes im ähnlichen Stil weiter argumentiert wie in den Versen 6 bis 7. Hier stellt nämlich jemand eine Behauptung auf, aber auch hier ist es nicht wieder der unpersönliche jemand, sondern er sagt wir. Johannes bezieht diese Aussage also wiederum auf alle Beteiligten, auch auf sich selbst. Wenn wir sagen, wenn wir das wagen zu behaupten, und was lesen wir dann? Was behaupten wir? Dass wir keine Sünde haben. Dies ist also die Behauptung. Aber was meint er eigentlich? Was meint dann eigentlich der Ausdruck Sünde? Ich weiß, dass viele Leute heute was ganz anderes denken, wenn sie das Wort Sünde hören. Denken sie vielleicht, dass sie zu viel Kuchen gegessen haben am letzten Tag. Das hat nichts damit zu tun. Nein, Sünde im wörtlichen Sinn bedeutet eigentlich eine Zielverfehlung. Es ist das Nicht-Erfüllen oder das nicht-vollkommene Erfüllen eines vorgegebenen autoritativen Maßstabes. Und in diesem Sinne natürlich der absolute und heilige Maßstab Gottes. Gottes Gesetz offenbart Gottes Charakter und Eigenschaften und seine Wesenszüge. Und die sind zugleich auch die Grundlage zur Beurteilung jeglicher
und aller moralischer Fragen und auch aller Fragen bezüglich Wahrheit. Richtig oder falsch. Es gibt nichts zwischendrin. Es gibt nur richtig oder falsch. Es gibt nur heilig oder sündig. Ganz klare Trennungslinien. Ihr könnt euch erinnern, Johannes zieht immer wieder Trennungslinien. Also nach der autoritativen Wahrheit, das heißt im Gesetz Gottes, finden wir viele Aussagen diesbezüglich, in seinem Wort, in der Bibel. Römer 3, Vers 20 heißt es, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis von was? Von der Sünde. Nur wenn wir einen Maßstab haben, wissen wir auch, wann wir diesen Maßstab übertreten haben, logischerweise. Wir brauchen ein Gesetz, wir brauchen etwas, das uns zeigt, wie hoch der Standard Gottes ist. Und das zeigt er uns durch sein Wort. Und sein Standard ist die Botschaft. Heiligkeit. Absolute Vollkommenheit. Das ist sein Standard. Nicht unser Standard, aber seine. Auch steht das Wort Sünde hier in 1. Johannes 1, Vers 8 im Singular, also in der Einzahl. Was deutlich macht, dass Johannes in erster Linie die Sündennatur des Menschen im Blickfeld hat. Also nicht so sehr jetzt unsere einzelnen Taten, sondern vielmehr diese Tatsache, dass der Mensch von Grund auf verdorben ist, von Grund auf ein Sünder ist. Es geht in diesem Vers also nicht um die Verleugnung der eigenen Sündennatur. Um diese angeborene Neigung zum Sündigen, die wir sogar als gläubige Christen kennen. Ein Kommentator hat es folgendermaßen auf den Punkt gebracht, ich zitiere, die falschen Lehrer lebten nicht nur in der Finsternis, das heißt in der Sünde, sondern gingen sogar so weit zu sagen, dass sie überhaupt keine sündige Natur besitzen würden. Wenn jemand nicht zugibt, ein Sünder zu sein, kann er auch nicht errettet werden. Die falschen Lehrer beanspruchten irrigerweise Gemeinschaft zu haben und ignorierten die Sünde. Vers 6. Darüber hinaus irrten sie sich auch bezüglich der Sündlosigkeit. Was ist nun die Konsequenz von solchem Handeln? Johannes sagt uns das ganz deutlich, wenn wir weiterlesen. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, heißt es hier, betrügen wir uns selbst oder verführen wir uns selbst. Die grammatische Konstruktion im Griechischen legt hier sogar nahe, dass es sich hierbei sogar um einen freiwilligen und selbsterwählten Selbstbetrug handelt, also nicht ein ungewollter. Es ist eigentlich der klassische Selbstbetrug schlechthin, zu glauben, es gäbe keine Sünde, kein richtig und kein falsch. Oder noch schlimmer, der Mensch sei im Grunde genommen ein Guter, gut im Kern. Gerade Letzteres, dass der Mensch im Kern gut ist, wird doch eigentlich durch das ganze Elend, die Kriege, den Unfrieden in unseren Familien oder auch in der Welt ganz klar widerlegt. Wir sehen, der Mensch hat ein Problem. Und das kommt von innen heraus, aus seiner Natur. Selbst meinem bald dreijährigen Sohn, muss ich nicht beibringen, gegen mich zu rebellieren oder zu lügen oder selbstsüchtig zu sein. Das macht er so, von Natur aus. Ich habe ihm das nicht beigebracht, er hat es bloß von mir geerbt, nämlich. Genau das ist es aber, was die meisten Menschen oder eigentlich der Großteil unserer Gesellschaft und zum Teil indirekt, vielleicht nicht bewusst, aber auch unbewusst, viele große Teile der Christenheit heute verleugnen. Die natürliche, ursprüngliche Sündennatur des Menschen. Oder nicht verstehen. Sie sind blind gegenüber der Tatsache der Sünde und sie wollen auch blind sein. Sie ignorieren die Sünde einfach. Lasst uns dazu noch einen weiteren Text aus dem Römerbrief lesen. In dem Zusammenhang ist es ganz wichtig. Römer Kapitel 1, Vers 18. Da finden wir einen ganz interessanten Umstand. Da heißt es nämlich, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und jetzt kommt es, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten oder niederhalten. Der Mensch hält durch seine Sünde die Wahrheit von sich fern. Er will die Wahrheit nicht sehen. Er will es nicht. Von Natur aus. Sie ignorieren die Tatsache, dass es ein richtig und ein falsch gibt. Dass es einen absoluten, autoritativen Maßstab gibt, der alles und jedes Handeln, jedes Motiv, jeden Gedanken eines Tages vor Gericht bringen wird.
Nur wenn Gott Gnade schenkt, kann sich dieser Zustand ändern. Wir wissen das. Der Mensch ist so weit verdorben, dass er nicht die Fähigkeit hat, sich selber zu entscheiden. Der Herr muss sein Herz öffnen, er muss ihn zur Buße leiten. Die Güte Gottes leitet uns zur Buße. Römer 2, Vers 4. Um diesen Punkt nochmal zu verdeutlichen, schreibt Johannes am Ende dieses Verses: Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wir leben entgegen der Realität. Das Wort, das hier mit Wahrheit übersetzt wird, bedeutet so viel wie objektiv, den Tatsachen entsprechend, wahr in jeglicher Hinsicht und frei von Falschheit, Täuschung und Einbildung und Verführung. Diese Wahrheit können wir auch auf sein Wort beziehen, wie das in Vers 10 getan wird. Sein Wort ist die Wahrheit. Aber hier scheint es vielleicht doch etwas Simpleres im Blickfeld zu sein. Um es kurz und prägnant auf den Punkt zu bringen, es bringt nichts, etwas zu verleugnen, was doch den Tatsachen entspricht. Es bringt nichts, etwas zu verleugnen, was trotzdem den Tatsachen entspricht. Um da nur ein kleines Beispiel zu geben, was ich damit meine oder was Johannes damit meint. Ich kann zum Beispiel sagen, ich glaube nicht an die Gravitation, an die Anziehungskraft der Erde. Und ich kann das tatsächlich glauben und so davon überzeugt sein, dass ich vom nächsten Gebäudedach springen glaube, ich kann fliegen wie Superman. Nur, ihr wisst, was dabei herauskommen wird. Das ist das, was ich meine. Wir leben entgegen der Realität, entgegen der Dinge, die eigentlich ganz klar ersichtlich sind, wenn wir sagen, dass der Mensch kein Sünder ist. Es ist so offensichtlich. Und doch sind viele dafür blind. Kennen wir heute immer noch solche Leute? Ich denke schon, auf jeden Fall. Ihr habt sicherlich auch schon den gut bürgerlichen Spruch gehört, ich tue Recht und scheue niemand. Das ist eigentlich eine klassische Verleugnung der Sündennatur des Menschen. Warum? Weil hier ein menschlicher Maßstab angesetzt wird, der viel tiefere Anforderungen an den Menschen stellt, die er erfüllen kann. Ach, ich bin nicht so schlimm wie dieser Massenmörder da. Ich bin nicht so schlimm wie der, schau mich, ich habe ein ordentliches Leben, ich bin doch anständig. Ja? Oder noch schlimmer, ich halte die 10 Gebote ein, schon die kein Mensch einhalten kann, wenn man sie richtig versteht. Aber das ist die klassische Verleugnung der Sündennatur. Wir sündigen nicht, oder wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern es ist umgekehrt. Wir sündigen, weil wir Sünder sind. Das sind wir von Natur aus. Wir sind so. Und es braucht Gottes Eingreifen, um das zu ändern. Dieses Denken ist sogar in unsere christlichen Kreise eingedrungen, auf die verschiedensten Art und Weisen. Wie zum Beispiel viele christliche Eltern ihre Kinder versuchen zu erziehen mit den Methoden, die der humanistischen Psychologie entstammen, die eigentlich genau lehrt, dass der Mensch im Kern gut ist. Anstatt der Schrift zu glauben, die ganz klar lehrt, dass der Mensch von seiner Geburt, ja sogar von seiner Empfängnis an, ein verdorbener Sünder ist. Psalm 51, Vers 7. Können wir das nachlesen? Dass unsere Kinder nicht unter ADS, und ich habe gestern dieses Wort geübt, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, oder irgendwelchen anderen Krankheiten, die letztendlich auch eine Erfindung der Gesellschaft sind, leiden, sondern vielmehr unter ihrer eigenen Sündhaftigkeit. Und dieser muss mit einer liebevollen Zucht und Korrektur begegnet werden. Nicht mit der Förderung des Selbstwertgefühls. Ich glaube, ich brauche diesen Punkt nicht weiter auszuführen. Ihr seht, wie stark diese Lehre einen Einfluss hat auf unser ganz praktisches Leben. Ob wir Dinge richtig machen oder ob wir Dinge eben falsch machen. Sie können sogar gut gemeint sein, aber sie werden schlecht gemacht sein. Man konnte noch viel mehr darüber sagen, aber ihr seht die Wichtigkeit dieser Lehre und warum Johannes die auch jetzt hier am Anfang seiner Präsentation, seinen Prüfungskriterien, seinen Grundlagen des Glaubens jetzt darauf zu sprechen kommt in seinem Brief. Nun, wir haben jetzt diese eine Möglichkeit gesehen, auf das Licht der Heiligkeit Gottes zu reagieren, indem man sie einfach ignoriert oder abschwächt. Das kann man auch tun. Aber Johannes zeigt uns auch, wie die reagieren, die die Botschaft angenommen haben oder annehmen, und Buße tun und umkehren. Die erste Reaktion war, wir können uns selbst betrügen. Die zweite Reaktion ist nun, wir können uns selbst erkennen. Lasst uns Vers 9 lesen. Das ist ein ganz berühmter Vers und viele lernen den auch auswendig. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder oder von aller Ungerechtigkeit. Dies ist die einzig richtige Reaktion angesichts der Heiligkeit Gottes und unserer Sündhaftigkeit, die durch sein Licht, durch seine Wahrheit aufgedeckt wird. Einerseits gilt dies, wie auch schon angedeutet habe, für jemanden, der nicht glaubt, der ein Ungläubiger ist, der Buße tut und umkehrt, im Zusammenhang mit Vers 7 aber, sind hier vielmehr diejenigen im Blickfeld, die bereits Gläubige sind. Weil ihr Verhaltensmuster ist ja nicht mehr die Sünde, sie leben bereits in dem Licht, sie leben nicht mehr in der Finsternis. Auch der Plural, also die Mehrzahl hier, Sünden, deutet darauf hin, dass hier einzelne Taten und nicht die Sündennatur im Blickfeld stehen. Ja? Aber was bedeutet das Wort bekennen? Was heißt bekennen? Das ist vielleicht auch noch wichtig. Wenn wir unsere Sünden bekennen, heißt es hier. Es bedeutet im wörtlichen Sinn eigentlich übereinstimmen, anerkennen oder auch dasselbe wie ein anderer sagen. Johannes verwendet dasselbe Wort in 1. Johannes 4, Vers 15. Ihr könnt diesen Vers kurz aufschlagen. 1. Johannes 4, Vers 15. Da heißt es, wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Er bekennt, er stimmt damit überein, dass Christus der Sohn Gottes, also letztendlich Gott selbst ist. Der bleibt in ihm und Gott in ihm. Wer bekennt, der wird auch danach handeln. Und das kommt jetzt. Man könnte auch sagen, wer damit übereinstimmt oder wer dies anerkennt, der wird so und so handeln. Es geht darum, dass wir mit Gott übereinstimmen, wer wir sind. Gott sagt, dass wir Sünder sind in seinem Wort und wir sollten dies bekennen, anerkennen, damit übereinstimmen, zugeben. Johannes entfaltet hier also auch den Gedanken aus den Versen 6 bis 7 weiter und zeigt uns konkret, was er damit meint, wenn denn jemand im Licht und nicht in der Finsternis wandelt. Wer in der Finsternis wandelt, lebt nicht nur in Sünde, sondern geht manchmal oder vielfach auch so weit, dass er die Existenz dieser verleugnet. Er ist blind. Weil er das Gesetz Gottes nicht versteht, kann er auch nicht sehen, wo er und wie er gesündigt hat und dass er überhaupt ein Sünder ist. Dass er das Ziel verfehlt hat, das Gott ihm gestellt hat mit seinem Maßstab. Wer aber im Licht wandelt, wird von einer immer zunehmenden Heiligung geprägt sein, wird aber auch durch Bekennen und Zugeben, wird auch bekennen und zugeben, wenn er gesündigt hat. Da er weiß, dass er auch als ein Wiedergeborener, als ein erretteter Mensch, als ein Gläubiger in Sünde fallen kann. Aber er wird anders reagieren. Er wird die Dinge nicht von sich stoßen. Nein, ich habe nicht gedacht. Sondern er wird sagen, ja, ich habe es getan, Herr, vergib. Für die sich in einer solchen Haltung zu Gott wenden, heißt es hier, ist er treu und gerecht. In Vers 9. Und das ist ein Prinzip, das wir auch durch die ganze Schrift hindurch sehen. Gott zeigt sich denen, die sich ihn in Demut, in Zerschlagenheit nahen, in einer freundlichen und gnädigen Art und Weise. Psalm 51, Vers 17 heißt es, die Gott wohlgefälligen Opfer sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Und ihr wisst, David hat hier auch gesündigt und tut Buße, unter anderem. Treu bedeutet so viel wie, dass man ihm völlig vertrauen kann. Wir haben dieses Thema heute Morgen schon ausführlich gehört im Propheten Habakuk. Pistos, dieses Wort, wird auch mit Glauben oder Glauben an übersetzt, bedeutet aber eigentlich auch, sein Vertrauen auf jemanden zu setzen. Also heißt es hier ganz konkret, wir setzen unser Vertrauen auf Gott und seine Zusagen und seine Versprechen, wie zum Beispiel das eben genannte im Psalm 51, denn was er versprochen hat, das wird er auch tun. Das wird er einhalten. Er ist treu. Der andere Ausdruck hier, er ist gerecht, hat mehr mit einem juristischen Aspekt zu tun. Gott ist vollkommen gerecht. Er wird nie ein falsches oder fehlerhaftes Urteil über jemanden fällen. Wir würden hier an dieser Stelle vielleicht das Wort gnädig, also im Sinne von er ist treu und gnädig, erwarten. Aber es heißt hier nun mal treu und gerecht. Denn lasst uns nicht vergessen, dass Gott zuerst seine Gerechtigkeit aufrichten musste, um uns zu vergeben und uns gnädig sein. Er hat seine Gerechtigkeit nämlich durch Christus aufgerichtet. 2. Korinther 5, Vers 21, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Er musste zuerst die Gerechtigkeit, den Maßstab wiederherstellen. Ein Kommentator drückt es auch so aus: Wenn wir bekennen, dann ist Gott treu und gerecht gegenüber allem, was Christus ist und getan hat. Die Sünde wird vergeben, sodass die volle Gemeinschaft wiederhergestellt werden kann. Wir könnten das auch die väterliche Vergebung nennen, um sie von der ewigen Vergebung zu unterscheiden, die wir als Sünder erlangt haben. Also der Kommentator, das kann man jetzt nennen, wie man will, aber er unterscheidet diese beiden, man kann das auch anders nennen. Er sagt, die ewige Vergebung, das ist die ein für allemal Rechtfertigung und Vergebung, die wir durch den Glauben an Christus bei unserer Bekehrung erleben. Und das andere ist die väterliche Vergebung, nämlich wenn wir als Kinder Gottes sündigen, dann wird die Beziehung zum Vater gestört. Wir leben dann in Sünde und müssen wieder Buße tun. Hebräer 12 sagt uns das ganz klar, dass Gott die Kinder züchtigt, die er liebt. Und er wird sie dahingehend züchtigen, bis sie ihre Sünden bekennen und wieder umkehren von ihren Sünden. Das ist auch eine Verheißung. Wir sehen nun im weiteren Verlauf von Vers 9 zwei Versprechen, die uns aufgrund der Treue und Gerechtigkeit Gottes gemacht werden. Wenn wir unsere Sünden bekennen, werden wir diese zwei Dinge bekommen. Vergebung und Reinigung. Vergebung und Reinigung. Da heißt es weiter in Vers 9, dass er uns die Sünden vergibt. Wir sollen wissen, dass wenn wir aufrichtig mit einem ehrlichen Herzen unsere Sünden dem Herrn bekennen, dass er sie aufgrund seiner Treue und seiner Gerechtigkeit, die er in Christus aufgerichtet hat, vergibt. Diese Übertretungen und Sünden werden uns nicht mehr angerechnet. Dies betrifft also die Schuldfrage. Wie ich dies bereits zu Vers 7 anmerkte, benötigen wir Gläubigen tägliche Vergebung unserer Sünden. Wir leben aus der Gnade. Wir brauchen jeden Tag Gottes Vergebung, jeden Tag. Wir sind nicht perfekt hier auf dieser Welt und werden immer wieder in Sünde fallen. Wir leben aus der täglichen Gnade. Ein Kommentator schreibt es folgendermaßen: Vergeben bedeutet weit weg schicken oder die Schuld erlassen. Es bedeutet, die Schulden sind getilgt und die Sache ist erledigt. Menschen, die das ewige Leben besitzen, werden aufgrund ihrer Beziehung zum Gott, der Licht ist, durch das Bekennen ihrer Sünden charakterisiert. Wahre Bekenner von Sünden werden als solche beschrieben, denen ihre Sünden vergeben sind. Wie wir in Vers 7 auch bereits gesehen haben, geht es aber nicht nur um die Lösung der Schuldfrage, sondern auch um eine ganz konkrete Veränderung unseres Lebens. Das zweite Versprechen ist nämlich die Reinigung. Da heißt es weiter in Vers 9, ganz am Ende, und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das Ziel wahrer Buße und Umkehr ist immer, immer auch die konkrete Veränderung. Also nicht nur, Gott, es tut mir leid, sondern hey, wirklich, wir müssen alles daran setzen, uns zu ändern, unser Leben zu ändern und uns an die Gebote Gottes zu halten, wenn wir gläubige Menschen sind. Das ist die Voraussetzung dafür. Also das Abwenden von der Sünde. Ungerechtigkeit ist nur ein anderer Ausdruck für Sünde und betont den Aspekt, eben nicht dieser vollkommenen Gerechtigkeit Gottes zu entsprechen. Es ist eben Ungerechtigkeit. Beim letzten Mal haben wir den Zusammenhang auch von der reinigenden Wirkung der Botschaft des Lichtes Gottes gehört. Auch haben wir uns mit dem Prinzip, das Christus selbst in Johannes 13, Verse 6 bis 10 lehrt, beschäftigt, wo er eben Petrus diese Lektion erteilt über das Waschen des ganzen Körpers, dass das nur einmal nötig ist, diese einmalige Vergebung, dass er aber tägliche Reinigung braucht von seinen Sünden, indem er ihm sagt, dass deine Füße regelmäßig gewaschen werden müssen. Da wir uns durch den Wandel in dieser Welt und natürlich auch durch unsere eigene Sündhaftigkeit, die wir immer noch mit uns herumtragen, immer wieder mit Sünde besudeln, immer wieder Dinge tun, vielleicht sogar nur Dinge denken, die verkehrt sind, ist diese Zusage enorm wichtig für uns. Dass wir eben nicht in diese Angst kommen, wie das die Leute, die unter Ivo Saseks Lehre sitzen, die denken, oh, ich genüge nicht, Hilfe. Ja? Sondern dass wir wissen, der Herr vergibt. Das ist ganz wichtig. Sehr, sehr wichtig. In Sprüche 28, Vers 13 heißt es, wer seine Missetaten oder eben seine Sünden verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Denen gilt die Verheißung. Barmherzigkeit ist nicht einfach so, sondern denen, die bekennen und Buße tun, denen gilt diese Verheißung. Auch im weiteren Verlauf seines Briefes, und ich habe diesen Vers, glaube ich, jetzt in jeder Predigt angesprochen, aber genau wie Paulus grämt es mich nicht, euch immer wieder dasselbe zu sagen. Kapitel 2, Vers 1 schreibt er, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr was? Nicht sündigt. Das ist das Ziel, nicht sündigen. Aber trotzdem wissen wir versagen zwischendurch und deshalb heißt es da, und wenn jemand sündigt, haben wir einen Beistand beim Vater. Jesus Christus, und dann kommt es noch, den Gerechten. Und ihr seht hier auch schon, er ist gerecht an unserer Stelle, für uns, er vertritt uns. Weil wir diesen Maßstab nicht erfüllen können, hat Christus diesen Maßstab erfüllt, für uns. Und jeder, der an Christus glaubt, wird von Gott als gerecht gesprochen, gerechtfertigt, heißt es da. Ohne Zutun, ohne Taten, ohne Werke, er wird gerechtfertigt. Und dann kommt erst die Heiligung, das Bekennen und das Reinigen. Das ist dann ein Prozess. Ein Kommentator drückt es so aus. Daraus können wir nun ablesen, dass Gemeinschaft mit Gott kein sündloses Leben erfordert oder heißt, sondern dass wir stattdessen alle unsere Sünden in das Licht seiner Gegenwart bringen, bekennen und lassen dürfen. Es ist nicht so, dass wir erstmal perfekt sein müssen, bevor wir uns Gott nähern dürfen. Das geht nicht. Würde keiner von uns schaffen. Sondern wir sollen unsere Sünden bekennen und lassen und dann wird der Herr uns helfen und er wird uns reinigen von unseren Sünden. Das ist die Verheißung aus diesem Text hier. Das bedeutet, dass wir bezüglich unseres Zustandes absolut ehrlich sind und dass es keine Heuchelei und kein Verbergen dessen gibt, was wir wirklich sind. Ich fasse das Ganze nochmal kurz zusammen. Die richtige Reaktion auf das Licht der Heiligkeit Gottes ist es, uns selbst als begnadete Sünder zu erkennen und dies zuzugeben. Wir bekennen unsere Sünden dem Herrn und aufgrund seiner Treue und der Gerechtigkeit, die er durch Christus aufgerichtet hat, vergibt er uns nicht nur die Schuld, sondern will uns auch reinigen und helfen, ein Leben ohne die Sünde und in Heiligkeit zu führen. Was für ein wunderbarer Gott. Er will uns alles geben. Er hat uns alles gegeben mit seinem Sohn, heißt es. Wir hatten also die Reaktion auf das Licht der Heiligkeit Gottes derer betrachtet, die ihre Sündhaftigkeit verleugnen und sich dadurch selbst hinters Licht führen, betrügen. Nun haben wir die positive Reaktion gesehen derer, die sich als echte Gläubige erweisen und ihre Sünden bekennen und dadurch sich selbst im Licht der Wahrheit Gottes erkennen. Deshalb habe ich gesagt, wir können uns selbst erkennen. Die Wahrheit Gottes ist wie ein Spiegel. Er zeigt uns, wer wir sind. Er überführt uns von Sünden. Und dadurch, durch dieses Bekennen, Vergebung und Reinigung zu erfahren. Und jetzt wendet sich der Apostel wieder der ersten Gruppe zu, indem er noch einen weiteren Aspekt ihrer Ignoranz und Reaktion beleuchtet. Wir können uns selbst betrügen, wir können uns selbst erkennen. Und das dritte ist, wir können Gott zum Lügner machen. Vers 10. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Nun, wie ich bereits sagte, wendet sich Johannes hier wieder der ersten Gruppe zu. Diese Menschen, die es vorziehen, ihre Sünde zu verleugnen, anstatt sie zu bekennen. Nicht zugeben, dass sie Sünder sind und den Maßstab Gottes nicht erfüllen können. Entweder gar nicht an Gott glauben oder nicht an seinen Maßstab oder sagen, Gott kann nicht so streng sein oder was auch immer. Sie ziehen es vor, die Wahrheit zu verleugnen. Nur betont er hier jetzt noch einen weiteren Aspekt ihrer Ignoranz. Sie betrügen sich nämlich nicht nur selbst, viel schlimmer noch, sie machen Gott zum Lügner dadurch. Wie wir bereits in den einleitenden Gedanken festgestellt haben, lehrt die Schrift, Also Gott selbst, denn alles, was die Schrift lehrt, ist das, was Gott sagt. Ganz klar, dass der Mensch ein Sünder ist und von dem Maßstab Gottes abgewichen ist. Römer 3, Vers 10. Es ist keiner gerecht. Wer dieser Lehre widerspricht, macht Gott zum Lügner. Ich möchte hier noch einmal diesen Vers, und ich habe ihn schon zitiert, es steht eben, es ist keiner gerecht. Absolut. Es ist eine absolute Wahrheit. Hier wird wiederum die Einleitung gemacht in unserem Vers, in Vers 10, wenn wir sagen. Das legt nahe, dass es sich einerseits wie in Vers 8 eben wiederum um eine Behauptung handelt, welche wir oder jemand aufstellen könnte oder es eben auch tut. Und weiter heißt es dann, dass wir nicht gesündigt haben. Das ist also jetzt die Behauptung. Die Ähnlichkeit mit Vers 8 ist wirklich sehr groß. Und ihr könnt jetzt auch vielleicht verstehen, warum viele dem Johannes vorwerfen, du wiederholst dich ständig, aber so ist es nicht. Es handelt sich hier nämlich nicht um eine bloße Wiederholung von Vers 8, sondern eine Entfaltung, eine Weiterentwicklung dieses Gedankens in Vers 8. Vers 8 zeigt uns, die Menschen, welche ihre Sündennatur verleugnen, sich selbst letztendlich dadurch hinters Licht führen. Und Johannes erweitert diesen Gedanken nun dahingehend, dass er sagt, dass diese Leute nicht nur behaupten, dass diese Leute logischerweise auch behaupten, nicht gesündigt zu haben, da sie ja gemäß ihrer eigenen Vorstellung keine Sündennatur besitzen. Und somit stempeln sie Gott zum Lügner. Hier steht also vielmehr jetzt wiederum die Tat der Sünde im Mittelpunkt und weniger die Sündennatur. Natürlich führen beide Behauptungen, also die Verleugnung der eigenen Sündennatur und die Verleugnung der begangenen Sünde zu einem demselben Resultat. Man macht Gott zum Lügner. Man setzt ihn praktisch auf die Anklagebank. Das ist ein interessanter Gedanke. Manche denken jetzt vielleicht, wie kann das sein? Wer würde so eine absolute, absurde Behauptung aufstellen, vor allem wenn er sich noch zum christlichen Glauben bekennt. Lasst uns das nicht vergessen. Das waren diese Leute in dieser Gemeinde, diese Irrlehrer, die waren Teil der Gemeinde. Nehmen wir doch nur mal diese Lehre, die wir gehört haben anfangs, dieses vollkommenen Gläubigen oder diese Möglichkeit, eben die Heiligkeit voll zu erreichen. Das ist genau das. Wir verleugnen die Tatsache der Sündennatur oder dass wir gesündigt haben oder dass wir sündigen. Und wenn er sündigt, diese Gläubige, dann glauben diese Menschen sogar, dass man dann wieder abfallen kann vom Glauben, weil es eben auf Leistungen beruht. Wenn wir diese hundertprozentige Heiligkeit wieder verlassen, sind wir auch wieder Verlorene. Man glaubt dann, das Heil verlieren zu können, weil es eben nicht Gnade ist, sondern Werksgerechtigkeit. Oder auch wenn Menschen, die behaupten, Christen zu sein, Wahrheiten des Wortes Gottes relativieren. Und behaupten, dieses oder jenes brauchen wir heute nicht mehr so ernst zu nehmen. Lasst uns nicht vergessen, dass wir hier den absoluten, autoritativen Wahrheitsmaßstab vor uns haben. Wenn wir es wagen zu sagen, das brauchen wir nicht ernst zu nehmen, sagen wir, wir brauchen Gott nicht ernst zu nehmen. Und letztendlich setzt er auf der Anklagebank. Wir sagen ihm, Gott, das ist falsch, was du hier sagst. Heute kann man das nicht mehr so machen, wie du das vorgeschrieben hast in deinem Wort. Lasst uns echt darüber nachdenken. Es ist letztendlich auch eine Sünde. Wer dies tut, macht Gott zum Lügner. Wenn zum Beispiel Gottes Wort, nur als Beispiel, klar lehrt, dass Frauen in der Gemeinde nicht lehren sollen, dann ist das so gemeint. Sagen wir, das ist heute anders, heute sind wir modern und weiß ich was. Nein, nein. Es ist immer ein deutliches Alarmzeichen, wenn jemand negativ auf die Wahrheit Gottes reagiert, sich nicht zurechtbringen lässt durch das Wort. Wenn er versucht, sich selbst zum Maßstab der Dinge zu machen und Behauptungen aufstellt, die dem Wort Gottes ganz klar widersprechen. Oft geschieht es auch, dass die Menschen sich dann auf den Richterstuhl setzen und fragen, und das ist nicht dieselbe Frage, wie das Habakuk stellt, warum lässt Gott dieses oder jenes zu in einer anklagenden Weise? Kennt ihr solche Fragen? Die Leute, die kommen und sagen, ich kann nicht an einen Gott glauben, wie kann Gott all diese Kriege in der Welt zulassen? Ja, diese Ausreden, die immer gebracht werden, um nicht sich dem allmächtigen Gott zu beugen. Diese Leute sagen mit anderen Worten, ich habe nicht gesündigt. Gott hat es verkehrt gemacht, er hat diese Welt so falsch geschaffen. Ja. Gefährlich, sehr gefährlich. Johannes sagt am Ende von Vers 10, zu Recht. Wenn wir eine solche Behauptung aufstellen und Gott zum Lügner machen, dann ist sein Wort nicht in uns. Das Wort, das hier gebraucht wird für Wort, bedeutet eigentlich das Wort der Lehre oder auch der Wahrheit. In Vers 8 ist aber mehr die tatsächliche Realität im Blickfeld, das haben wir schon gehört, dieses entgegen der Realität zu leben. Und hier ist es jetzt wohl eher die Lehre, obschon diese beiden Ausdrücke natürlich auch als Synonyme, also austauschbar verwendet werden. Johannes 17, Vers 17, dein Wort ist Wahrheit. Es wird gleichgesetzt. Wenn jemand eine solche Behauptung aufstellt, dann hat er die Lehre des Christentums und somit auch Christus selbst tatsächlich nicht in sich. Weil Christus ist mit seiner Lehre untrennbar verbunden. Es gibt keinen Christus außerhalb der biblischen Lehre und es gibt auch nur den Christus der Schrift. Sehr, sehr wichtig in der heutigen Zeit, weil es gibt viele Leute, die heute an einen mystischen Christus glauben, ohne es selbst zu merken. Es gibt nur den Christus der Schrift. Und Johannes sagt dann, dieser Mensch ist kein Christ, weil er hat die Wahrheit nicht in sich. Ich denke, ihr seht das Problem. Wir sind diejenigen, die auf der Anklagebank sitzen. Wir sind diejenigen, die gesündigt haben. Und zwar, weil wir von Geburt an Sünder sind und gar nicht anders können. Aber das enthebt uns nicht unserer Verantwortung. Die einzig angemessene Reaktion ist es, was eben unsere Sünden zu bekennen und zu lassen. Wer wahrhaft Buße getan hat und an Christus glaubt, wird nie behaupten, oder zumindest nicht über einen längeren Zeitraum, er habe nicht gesündigt. Oder er könne die Heiligkeit hier auf Erden vollkommen erreichen. Das wird er nicht tun. Er wird nie permanent negativ, also kontinuierlich, ständig negativ auf die zurechtweisende und überführende Wahrheit Gottes, auch die, die hier im Johannesbrief oder im ganzen Wort Gottes gelehrt wird, er wird nie negativ, ständig negativ reagieren dagegen und sich dagegen wehren. Weil wenn er den Geist hat, den Heiligen Geist, hat er den Geist der Wahrheit. Und dieser Geist wird ihn in alle Wahrheit leiten, in das Wort. Es ist eine Illusion anzunehmen, jemand, der in ständiger Rebellion gegen Gott lebt, sei ein Christ. Der wahre Christ reagiert mit Buße und Bekenntnis, wenn er von Sünde überführt wird. Ein solcher Mensch, der bekennt, der kann darauf vertrauen, dass der Herr treu und gerecht ist, dass er ihm die Sünden vergibt und ihn reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich will nicht fragen, was wir denn nun von diesem Text lernen können. Ich denke, es ist sehr viel und es ist sehr breit gefächert, die Anwendung für unser Leben. Wir sehen diese beiden Gruppen. Die einen, die ihre Sündennatur und begangenen Sünden verleugnen und dadurch einerseits sich selbst betrügen, aber auch Gott, den Herrn, selber zum Lügner machen. Und die, die ihre Sünden bekennen, die andere Gruppe, auf die Treue und die Gerechtigkeit Gottes vertrauen und letztendlich Vergebung und Reinigung erfahren oder erfahren werden. Und da gibt es zahlreiche Anwendungen und ich habe einige im Verlauf der Predigt gesagt und aufgezeigt, wie wichtig es ist, diese Lehre zu verstehen, die Lehre, die Johannes uns hier bringt. Das sind die, die sagen, ich tue recht und scheue niemand, sie betrügen sich selbst. Das sind die, die auf eine freche Art und Weise sagen, warum lässt Gott das zu? Sie klagen ihn an und machen ihn zum Lügner. Aber das sind auch die, die ihre Sünden bekennen und sich demütig unter die überführende Wahrheit, unter das überführende Licht Gottes stellen und Vergebung und Reinigung erfahren. Sie erweisen sich als die echten Kinder Gottes, gemäß Johannes. Mir persönlich ist aber in diesem Zusammenhang, im Verlauf des Studiums dieses Abschnittes, auch noch eine ganz andere Wahrheit wichtig geworden. Und ich möchte das hier jetzt einfach noch anhängen, weil das ist für mich besonders wichtig. Und das war die Frage nach dem wahren Christentum, nach der wahren Lehre des Evangeliums. Dabei meine ich insbesondere, wo wir ansetzen sollen, wenn wir die Menschen konfrontieren wollen mit der Wahrheit, wenn wir ihnen das Evangelium verkündigen, unseren Auftrag, unseren Missionsbefehl ausführen wollen, in einer rechten, biblischen Art und Weise. Oft wird in der heutigen Zeit bei den Bedürfnissen der Menschen angefangen. Oder bei der Liebe Gottes. Eben, Jesus liebt dich. Das ist ja richtig, das stimmt ja. Aber ist es wirklich die Wahrheit, die wir als erstes einem Menschen sagen sollen? Gott hat einen Plan für dein Leben. Ist wirklich der Mensch, der so im Zentrum steht? Gemäß Johannes ist es das nicht. Was wir den Menschen als erstes präsentieren sollen und müssen, ist das, was Johannes hier auch tut, wenn er von den Grundlagen des Christentums spricht. Vers 5. Gott ist Licht. Er ist heilig, er ist wahrhaftig, er ist der Schöpfer, er steht über allem, er ist der Maßstab für alles. Das ist grundlegend. Deshalb fängt das erste Buch Mose auch so an. Im Anfang schuf Gott. Und am Schluss irgendeinmal noch den Menschen, sechsten Tag. Und danach kommt die nächste Wahrheit. Der Mensch ist ein Sünder. Das müssen wir den Leuten auch sagen. Ihr könnt den Maßstab Gottes nicht erfüllen. Er muss Buße tun. Als erstes muss er Buße tun. Er muss seine Sünden bekennen. Vergebung und Reinigung kann er nur so erfahren. Erst wenn wir diese Wahrheiten klar und deutlich präsentiert haben, machen Gottes Liebe, seine Gnade, seine Vergebung, in Christus die Errettung, überhaupt einen Sinn. Ich hoffe, dass wir die Wichtigkeit dessen, was uns Johannes hier in diesen ersten 10 Versen, ist ja eine zusammenhangende Einheit hier, die er uns präsentiert, in diesem ersten Kapitel, dass wir das wirklich verstanden haben. Die Botschaft der Bibel, die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft des Christentums hat zunächst diese beiden Hauptwahrheiten. Es ist die Heiligkeit Gottes und die Sündhaftigkeit und Verdorbenheit des Menschen. Die beiden Dinge ziehen sich wie ein roter Faden durch die gesamte Schrift. Die Schrift hat diese beiden Hauptthemen, ein heiliger Gott und eine sündige Menschheit. Und dann kommen all die anderen Dinge, die darauf aufbauen. Auf diesen Tatsachen. Die Frage unseres Textes heute passt auch hier im Hinblick auf uns, auf unser Leben, auf unser Verstehen des wahren Christentums. Wie reagierst du nun auf das Licht der Heiligkeit Gottes? Wie reagierst du nun auf die Wahrheiten, die uns in diesen 10 Versen gelehrt werden? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Möge der Herr Gnade schenken.